Deutschlandfunk. Aus Religion und Gesellschaft.
Die jüdische Autorin Deborah Feldman wurde kurz vor dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 zu den ethnisch-religiösen Konfliktherden im Nahen Osten befragt. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung wollte wissen, welche Risiken sie sieht. Betrachtet man die wachsenden Spannungen zwischen jüdischen Siedlern und Palästinensern im Westjordanland oder den zunehmenden Einfluss fundamentalistischer Kreise auf die israelische Regierung? Feldman war unmissverständlich. Zitat:
Ich glaube, die wenigsten, nicht mal die Juden, verstehen eigentlich, was in Israel los ist, was bald auf uns zukommt. Wir steuern ganz klar und fast schon unbeirrbar auf eine radikale Theokratie zu.
Auf das traditionell jüdische Verständnis von Theokratie zielt Deborah Feldman hier nicht ab. So verstand noch Martin Buber den von ihm verteidigten Begriff als Herrschaft Gottes auf Erden. Dagegen beruft sich die deutsch-amerikanische Publizistin auf die europäische Aufklärung. Durch sie ist Theokratie zu einem polemischen Begriff geworden. Gebrandmarkt wird der Machtanspruch von Geistlichen, unter Berufung auf Gott politische Macht ausüben zu wollen, gleichgültig ob in Judentum, Christentum oder Islam.
Herrschen mit Gott. Politische Theologie heute. Eine Sendung von Klaus Englert.
Deborah Feldman spricht eine Gemengelage an, die sich in den vergangenen Jahren in sämtlichen monotheistischen Religionen zu einem gefährlichen Gebräu entwickelt hat. Gemeint ist die Verstrickung von Politik und Religion. Das Rezept ist so einfach wie wirksam. Die politischen Regenten schmieden zur Machtsicherung immer wieder Bündnisse mit geistlichen Oberhäuptern. Das ist ein Mechanismus, den der Jurist Karl Schmitt bereits 1922 in einem Essay unter das Motto »Politische Theologie« fasste. Der Politologe Reinhard Mehring meint, Schmitts Diagnose sei bis heute aktuell.
Wenn wir die gegenwärtigen Weltfronten und Weltordnungskämpfe betrachten, dann spielt natürlich diese Korrelation von Religion und Politik eine sehr große Rolle.
Der an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg lehrende Wissenschaftler ist zwar davon überzeugt, dass man Schmitts Nähe zum nationalsozialistischen Regime nicht übersehen darf, aber seine Konzeption der politischen Theologie liest sich heute so, als hätten die Machthaber in Israel, Palästina, Russland oder in der Türkei seine Gebrauchsanweisungen eifrig befolgt.
Als Diagnostiker und Analytiker dieser politisch-theologischen Kollisionen der Weltfronten ist er natürlich ein Autor der Stunde. Und darauf beruht auch seine unglaubliche internationale Resonanz seit vielen Jahrzehnten, spätestens seit dem 11. September 2001, und zwar in allen Kontinenten, sowohl in Asien und China, als auch in der muslimischen Welt, als auch in Russland, als auch in Südamerika.
Wenige Monate nach der nationalsozialistischen Machtübernahme wurde Karl Schmitt zum preußischen Staatsrat und wenig später zum Staatsrechtsprofessor an der damaligen Berliner Friedrich-Wilhelms-Universität ernannt. Auf diesem Höhepunkt seiner Karriere erschien die zweite Auflage der Politischen Theologie mit dem Untertitel »Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität«. Schmitt galt als Kronjurist des NS-Regimes und blieb auch danach, bis zu seinem Lebensende 1985, einer der wichtigsten Protagonisten einer antidemokratisch-autoritären Staatsform. Aus diesem Grund waren seine politischen Lehren in der Bundesrepublik höchst umstritten. Nach 1945 wurde Schmitt von den Verfechtern der konservativen Revolution unterstützt, während er den liberalen Kräften ein Dorn im Auge war. Trotzdem sind Schmitts Äußerungen zur politischen Theologie ein wichtiges Zeitdokument. Seine Theorie macht deutlich, wie eng politische und religiöse Macht teils kooperieren. Und diese Verzahnung, diese Machtkonstellation breitet sich in der gegenwärtigen politischen Arena mehr und mehr aus.
Carl Schmitt war eben ein autoritärer Denker, der sehr stark auf die Differenz zwischen der Autorität und den Bürgern abhob. Und in diesem Sinne hat er diese Transzendenz auch im Gottesbegriff betont und identitäre Konzepte abgelehnt, die einen gewissen Kurzschluss zwischen Gott, Christus und Mensch machten. Schmitt hat die Säkularisierung des Christentums im profanen Humanismus abgelehnt. Also den Gedanken, dass der Mensch eigentlich so etwas wie das Ebenbild Gottes sei und diese Herrschaft des Menschen über die Welt legitimiert.
Carl Schmitts Ziel war es, in den instabilen Jahren der Weimarer Republik, die von antidemokratischen Kräften jeglicher Couleur bedrängt wurde, auf unbedingte staatliche Souveränität zu setzen, als Heilmittel für eine auseinanderdriftende Gesellschaft. Sprach Schmitt von Souveränität, dann bezog er sich auf die Monarchien des 17. und 18. Jahrhunderts und analog dazu auf den allmächtigen Gott in einer von unerschütterlichem Glauben geprägten Gesellschaft. Für Schmitt sind das Garanten der Stabilität. In seiner politischen Theologie führt der preußische Staatsrechtler politische und Gottesherrschaft in einem gemeinsamen Strukturmodell zusammen. Das Chaos der Weimarer Verhältnisse, so Schmitt, sei entstanden, nachdem man vergessen habe, dass politische und religiöse Strukturen einander bedingten. Und dass Ordnung und Sicherheit nur möglich seien, wenn das Reich Gottes und die menschliche Herrschaft durch pyramidale Hierarchien geprägt sind. Zitat:
Gott hat die Naturgesetze geschaffen, so wie der König die Gesetze in seinem Reich schafft.
So zitiert Carl Schmitt den Philosophen Descartes und sieht darin seine zentrale These bestätigt, dass nämlich die wahre Souveränität immer zwei Gesichter hat.
Zu dem Gottesbegriff des 17. und 18. Jahrhunderts gehört die Transzendenz Gottes gegenüber der Welt, wie eine Transzendenz des Souveräns gegenüber dem Staat zu seiner Staatsphilosophie gehört.
Schmitt erläutert in seinem Büchlein, das zu Beginn der nationalsozialistischen Herrschaft plötzlich hochaktuell wurde:
Alle prägnanten Begriffe der modernen Staatslehre sind säkulare theologische Begriffe. Sie sind aus der Theologie auf die Staatslehre übertragen worden, indem zum Beispiel der allmächtige Gott zum omnipotenten Gesetzgeber wurde.
Es mag kurios erscheinen, dass Carl Schmitt, dessen frühe Ehe mit einer Heiratsschwindlerin annulliert und der daraufhin von der katholischen Kirche exkommuniziert wurde, so sehr auf die Institution Kirche setzte. 1933 schien es ihm opportun, nochmals an das Machtgefüge von Staat und Kirche zu erinnern. Reinhard Mehring:
Im Kern meint Schmitt ja eigentlich, dass moderne Staatlichkeit die Kirche zur Voraussetzung hat und da auch vieles quasi übernimmt, was im Raum der Kirche entwickelt wurde. Und dazu gehören auch gewisse Dogmen wie die von der Souveränität Gottes, die Schmitt dann auf den Staat gerne übertragen möchte.
Carl Schmitt weiß natürlich, dass nach dem Ende der Hohenzollernmonarchie und den Anfängen der Weimarer Republik eine neue Zeit begonnen hat. Die Zeit der parlamentarischen Demokratie. Dennoch hält Schmitt in der politischen Theologie weiterhin am Begriff des Souveräns fest. Von der Identität der Regierenden und der Regierten will er dagegen nichts wissen.
Er war eben der Auffassung, dass liberale und demokratische Gesellschaften und Organisationsformen politischer Einheit nicht tragen. Carl Schmitt war ein Anhänger der Diktatur und der Gegenrevolution. Und in diesem Sinne natürlich auch antiliberal und antidemokratisch. Und das hieß für ihn, dass der politische Souverän möglichst in gewisser Weise abgekoppelt wird von direkten Legitimationsverfahren, die ihn irgendwie in seinen politischen Entscheidungen abhängig machen vom Volk.
Umstritten bleibt aber Schmitts These, der Herrscher stehe über dem Gesetz. Entsprechend seiner berühmten Definition:
Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet.
Der Staatsrechtler sah in Hitler den politischen Diktator, der sich an die Stelle des deutschen Kaisers setzte. Den autoritären Herrscher, der seine Gegner umbringen ließ, um die Führerordnung wiederherzustellen. Schmidt argumentiert: Die soziale Pyramide, die die gesellschaftlichen Kohäsionskräfte zusammenhalten soll, müsse unangetastet bleiben. Das preußische Machtgefüge der Monarchie, in der Schmidt aufgewachsen war, blieb erhalten. Nur die Funktionsträger wurden ausgetauscht. Der neue Souverän, der mit dem Chaos in der Weimarer Republik aufräumen sollte, war Adolf Hitler. Von vielen Deutschen in den Anfangsjahren seiner Herrschaft gleichsam als Heilsbringer, als Gott verehrt.
So hat Karl Schmidt sich als Aufhalter dieser Modernisierungs- und Demokratisierungsbewegung verstanden, als Aufhalter des Endes dieser Todesfahrt, die die Neuzeit und Moderne nach Karl Schmidts Auffassung bringt.
Karl Schmidts politische Theorie ist heute keineswegs Geschichte. Man braucht nur an die Verquickung von politischen Machtansprüchen und religiösen Heilserwartungen zu denken. Die Ideen des einstigen Top-Juristen leben in unterschiedlichen religiösen Färbungen fort. In den evangelikalen amerikanischen Strömungen, die sich nach der autoritären Führungsfigur eines Donald Trump sehnen. In der islamischen Türkei, deren religiöse Institutionen von der AKP-Regierung massiv finanziell aufgebläht werden. Im jüdischen Staat Israel, wo die Siedler im Westjordanland mittlerweile einen Staat im Staat bilden, eine Bedrohung für jede friedfertige Konfliktlösung. Oder in der Welt des orthodoxen Christentums, wo sich die russische orthodoxe Kirche zum Helfershelfer des neuen Imperators Putin aufgeschwungen hat.
Wir brauchen ja jetzt nur an den fundamentalistischen Terrorismus im Namen von Religionen zu denken. Vereinfacht gesagt redet man dann gerne von dem Westen gegen die muslimische Welt oder vom russischen orthodoxen Kampf gegen den Westen.
Der religiös aufgeladene Antimodernismus breitet sich in vielen Weltreligionen aus. Die Grundmelodie dazu liefert Karl Schmidts politische Theologie. Natürlich interessierte sich Schmidt hauptsächlich für das Beziehungsgeflecht von katholischen Würdenträgern und politischen Imperatoren, aber nichts spricht dagegen, dieses duale Herrschaftssystem zu einem Modell politischer Theologie zu machen, dessen Anwendung universal erfolgversprechend erscheint. Ein Beispiel ist der NATO-Staat Türkei, der immer mal wieder in die EU aufgenommen werden wollte. Seit Jahren mästet die Regierungspartei AKP die islamischen Religionseinrichtungen zum gegenseitigen Nutzen. Das schilderte FAZ-Kommentator Bülent Mumay im Dezember 2023. Zitat:
Der Haushalt der Religionsbehörde Dianet wurde um 151% auf rund 3 Milliarden Euro erhöht. Damit überholte der Religionsapparat, bei dessen 150.000 Mitarbeitern es sich zum großen Teil um Imame handelt, sogar das für den Geheimdienst MIT und die Verteidigungsindustrie vorgesehene Budget. An Schulen ohne psychologische Berater werden Imame als geistliche Berater eingesetzt. Der Unterricht richtet sich nach dem Freitagsgebet aus. Es gibt in der Türkei rund 60.000 Schulen, aber mittlerweile fast 90.000 Moscheen.
Erdogan sieht sich als Kalifen eines neo-osmanischen Reichs. Muhannad Khorshid, Professor für islamische Religionspädagogik an der Universität Münster, betrachtet diese Entwicklung aus kritischer Distanz. Er spricht zwar nicht von politischer Theologie, dagegen aber von der Instrumentalisierung des Islams für politische Zwecke. In einer Veranstaltung der Evangelischen Stadtakademie München geht Khorshid auf die Risiken ein.
Eine Hauptherausforderung am Islam heute, wie auch früher, aber vor allem heute, ist diese Entgeiselnahme des Islams durch politische Instrumentalisierung. Der sogenannte politische Islam oder legalistische Islam, wie hier in Deutschland genannt wird, das ist auch eine Form der Instrumentalisierung der Religion, weil es um Herrschaft geht. Sei es jetzt im säkularen Bereich oder im religiösen Bereich gibt es dasselbe Phänomen. Es geht um Instrumentalisierung der Religion für die Legitimation von Herrschaft, von Macht.
Muhannad Khurshid, der für einen aufgeklärten europäischen Islam wirbt, untersucht in seinem Buch Gottes falsche Anwälte, wie es nach dem Tod des Propheten Mohammed zur Geiselnahme des Islam kommen konnte. In dem Buch beschreibt Khurshid, wie sich die ersten abbasidischen und umayyadischen Emire zum Kalifen ernennen ließen, um besser den religiösen Trumpf ausspielen zu können.
Das Wort Kalif hat sich gewandelt zwischen Umayyaden und Abbasiden. Das Wort Kalif hat man am Anfang im Sinne der Nachfolger des Propheten Mohammed verstanden. Die Abbasiden ab 750 haben den Begriff Kalif anders wie konnotiert. Und zwar nicht Nachfolger Mohammeds, sondern Vertreter Gottes auf Erden. Und die abbasidischen Kalifen haben sich Hoheitstitel gegeben, die alle sich auf Gott beziehen im Sinne von Schatten Gottes.
Dieses System religiöser Aufladung weltlicher Herrschaft findet sich immer wieder in der islamischen Welt. Muhannad Khurshid erwähnt den letzten Kalifen des Osmanischen Reiches, den 1918 verstorbenen Abdülhamid II. Er setzte den Islam gezielt zur Rettung seiner Herrschaft ein.
Die religiöse Sprache war wichtig, dann, wenn sie geschwächt waren, um sich zu legitimieren, um die Menschen, um die Emotionen der Menschen zu erreichen. Im Osmanischen Reich taucht plötzlich der Titel Kalif wieder auf, Ende des 19. Jahrhunderts bei Abdülhamid II., der plötzlich dann sich doch Kalif genannt hat. Warum und wann hat er das gemacht? Nicht von Anfang an seines Kalifats, sondern dann, als er immer schwächer und schwächer geworden ist, als Ägypten, Tunesien sich getrennt haben vom Osmanischen Reich, Bosnien, Herzegowina auch sich getrennt haben, dann hat er immer stärker eine religiöse Sprache verwendet.
Das Strukturmodell politische Theologie offenbart, wie der Politikwissenschaftler Reinhard Mehring bestätigt, etliche Berührungspunkte zwischen Judentum, Islam, römisch-katholischem oder orthodoxem Christentum. Die Geschichte belegt die Indienstnahme der Religionen durch die politischen Herrscher. Andreas Müller, Professor für Kirchen- und Religionsgeschichte an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, hebt beispielsweise die Nähe zwischen Kreml und russischer orthodoxer Kirche hervor. Dabei verweist Müller auf das ideologische Konzept der russischen Welt, der Russki Mir, das Patriarch Kyrill und Staatspräsident Putin gemeinsam propagieren.
Viele Ideen hat die russische Kirche auch ganz bereitwillig Putin und dem Kreml zur Verfügung gestellt und immer stärker sich auf so eine Symbiose von russischer Politik, russischer Kultur und russischer Kirche eingelassen. Die Russki Mir ist in der letzten Zeit massiv instrumentalisiert worden, so instrumentalisiert worden, dass Patriarch Kyrill den Krieg in der Ukraine damit begründet hat, dass es auch letztendlich ein Kampf der Kulturen ist. Also er hat das auf so eine metaphysische Ebene gehoben und gesagt, es geht jetzt bei dem Krieg darum, dass man eben Teile der Russki Mir befreit von den westlichen Einflüssen, von den westlichen Überformungen.
Kyrill kommentierte die russische Mobilmachung mit den Worten: Alle in der Ukraine gefallenen russischen Soldaten werden von ihren Sünden befreit. Das lässt an Papst Urban II. Denken, der 1095 zum Kreuzzug gegen die Muslime aufrief. Die monotheistischen Religionen stehen vor einer Herkulesaufgabe. Sie müssten sich von jeder möglichen Indienstnahme durch die Politik befreien, sich lösen aus der Staatsnähe, vom ideologischen Konzept einer politischen Theologie. Diese Herkulesaufgabe wird nicht ohne Bildung und Aufklärung möglich sein. Das ist das Alpha und Omega einer wirklichen Reform der Religionen.
Sie hörten? Herrschen mit Gott. Politische Theologie heute. Eine Sendung von Klaus Englert. Es sprachen
Hildegard Meyer, Axel Gottschick, Katharina Wolter und Jan Kämmerer. Ton und Technik: Martin Hoffmann. Regie: Anna Suhr. Redaktion: Christian Röther. Deutschlandfunk 2024.